SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Der Dienstagabend ist das, kurz nach den Nachten. Willkommen zu einer spannenden Sendung hier auf SRF 1. Mitte Juni ist eine internationale Kunstfälscherbande aufgeflogen, die vermutlich mehr als 400 wertvolle Bilder im Stil von der sogenannten russischen Avantgarde gefälscht hat und einen Teil davon für mehrere Millionen Euro hat verkauft. Sie haben unter anderem Bilder gemacht von Wassily Kandinsky oder von Kasimir Maljewitsch. Immer wieder liest man ja in den Zeitungen von Kunstfälschern, wo private Kunstsammler, Kunstkuratoren, Galeristen und Experten täuschen. Es gibt zwar heute fängs einen Haufen technische Möglichkeiten, Bilder zu prüfen und zu wissen in der bildenden Kunst über einzelne Bilder. Künstlerinnen und Künstler ist enorm gewachsen. Trotzdem haben die Fälscher noch lange nicht feierabend. Ihnen geht die Arbeit noch immer nicht aus. Im Doppelpunkt hören wir, warum das so ist, welche Rolle dabei die Akteure vom Kunstmarkt spielen, wie sich die Fachleute dagegen wehren und auch, was es denn überhaupt braucht, ein Bild zu fälschen. Das ist eine Sendung von Jürg Oehninger.
Die Polizei hat im Juni zugepackt, Razzien in Deutschland, in der Schweiz und in Israel gemacht und die zwei Hauptverdächtigen verhaftet. Die mutmaßlichen Fälscher haben die über 400 russischen Bilder in den letzten 8 Jahren gefälscht und verkauft. In der Schweiz hat man Bankkonten beschlagnahmt und weil das eine grössere Geschichte ist, ist sie natürlich in die Medien gekommen. Von den kleinen Geschichten hört man nämlich nichts. Aber sie sind Alltag im Kunstmarkt. Davon können zum Beispiel grosse Galerien ein Lied singen. Galerien, die Bilder kaufen und auf ihren Auktionen wieder verkaufen. Sie enttarnen regelmässig Fälschungen. Die Hauptpersonen in diesem Falschspiel sind die Fälscher selber. Wenn sie etwas können und wenn man sie nicht verwünscht, dann verdienen sie Millionen. Einer, der auch jahrelang Bilder gefälscht hat, ist der deutsche Maler Wolfgang Lemmle, aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart. Ein Mann mit Bart und wilder Frisur. Man sagt ihm Maler des Lichts. Er malt im Stil von alten impressionistischen Meistern. Und solche hat er auch gefälscht. Vermutlich über 500.
Auf jeden Fall war das Zeitstrecke über, sagen wir mal, 5 Jahre. Ne? Und da muss man halt dazu sagen, was nie deutlich wird, ist, dass man 300 verschiedene Maler nicht kopiert, sondern gefälscht. Und zwar berühmte Maler. Aber keine über, die der Name war nicht so groß. Das sind keine Picassos oder so. Sondern gute Maler, das hat einen Grund, weil wenn man die verkauft, zu große Namen werden ja anders durchleuchtet, nicht im Endeffekt.
Er hat 300 verschiedene Maler illegal gefälscht und nicht etwa legal kopiert. 1988 ist man ihm auf seine Fälscherspur gekommen. 1992 hat er 2 Jahre bedingt und eine saftige Busse bekommen. Nein, gefälscht habe er nicht wegen dem Geld, hat er in einem Interview 1998 in der Schweiz gesagt.
Das hat halt angefangen, um einen Zorn abzureagieren. Nicht wegen des Geldes, weil ich habe früher meine Bilder immer gut verkauft, sondern es ist ja so, dortmals und heute ist es noch so, die meisten kaufen Bilder als Geldanlage. Ne? Und denen Leute wollte ich eigentlich eins auswischen. Das war eigentlich der ganze Grund. Ne?
Der Fälscher als Robin Hood gegen die Banausen in der Kunst, nicht als geldgierigen Sack. So hat sich der Fälscher Wolfgang Lemmle in dem Interview von 1998 dargestellt. Im Kunsthandel geht es aber gerade bei grossen Namen um viel Geld. In der letzten Auktion von der renommierten Galerie Koller von Zürich im Juni zum Beispiel hat ein echter Albert Anker für 7,5 Millionen Franken und ein echter Vincent van Gogh für 6,6 Millionen Franken den Besitzer gewechselt. Einer, der ganz gut weiss, wie es Fälscherhandwerk geht, ist der Mann hier von Adliswil im Kanton Zürich.
Mein Name ist Joachim Wittke. Ich arbeite seit 20 Jahren selbstständig als Gemälderestaurator, stelle aber auch Kopien her und mache eigene Kunst.
Der Künstler und Gemälderestaurator Joachim Wittke verdient sein Geld vor allem mit Restaurieren. Und ab und zu macht er auf Auftrag eine Kopie von einem berühmten Gemälde. Das darf er, weil eine Kopie ist quasi eine legale Fälschung. Sie muss einfach als Kopie deklariert sein und sie ist nicht bis ins Detail nach dem Original gemacht und ist zum Beispiel nicht gleich gross wie das Original. Es gibt verschiedene Gründe, warum man eine Kopie von Joachim Wittke haben will.
Es kann natürlich ein Gag sein. Ich habe durchaus Kunden in jeder Zielgruppe. Also ich meine, ich habe Leute, die wertvolle Bilder an der Wand haben, dann wollen sie vielleicht ein Bild kopiert haben, weil sie vielleicht das wertvolle Bild in Safe stellen. Das habe ich natürlich auch schon gemacht. Oder es gibt auch Leute, die vielleicht, ich habe letztens für einen Holländer gearbeitet, der hat Altmeister-Holländer, will aber die vom Rembrandt Nachtwachen haben. Die hängt dann in seinem Büro auf, ist ein Grosshändler von Amsterdam, der will dann irgendwie einen Rembrandt an der Wand haben. Das ist ein Gag, da sieht jeder, das ist nicht Rembrandt, aber es ist lustig für die Leute, die zu ihm kommen. Es muss einfach gut aussehen, so mal das Verheben, das sieht aus wie. Und er war zufrieden mit der Arbeit, also was will man mehr.
Auch wenn es dann nur eine Kopie ist, muss der Joachim Wittke doch einiges können und wissen. Und das Wissen holt er sich bei seinem Brotberuf im Bilderrestaurieren. In seinem Atelier schmeckt es nach Farbe. Es hat Speziallampen, verschiedene Tische, unendlich viele Pinsel, dicke und dünne. Es hat alte Leinwände und Rahmennägel und so weiter.
Wir haben hier zum Beispiel einen speziellen Raum, wo ich vor allem Reinigungen vornehme von Bildern. Also Ablösen von alten Firnissen, Oberflächenreinigung, vielleicht Bilder mit Festigen einstreichen oder so. Wo ich eigentlich hauptsächlich mit Chemie arbeite. Und das ist noch ein Raum, der ist explosionsgeschützt oben, weil das sind nicht explosive Stoffe zum Teil, oder, wo man sich ein bisschen schützen sollte. Oder? Also immer Filter, ich habe eine Filteranlage, wo das alles schön filtert und dann wieder austauscht und saubere Luft gibt.
Auf einem Spezialheiztisch tut er Risse in Bilder flicken und kleben, eine Art zusammenlöten. Beim Retuschieren, also Schadstellen auf einem wertvollen Bild nachmalen, braucht es ein gutes Auge.
Ich sehe eine Farbe und dann weiss ich, ja, da ist die Farbe dabei, die ist dabei, die und die und die. Und dann brühe ich das aus. Dann komme ich immer näher. Manchmal stüpfe ich es gerade. Es gibt auch Tage, da trüpfe ich keine Farbe. Da weiss ich heute nicht retuschieren. Und dann gerade bei den dunklen Tönen ist das sehr, sehr schwierig für mich manchmal. Es ist nicht einfach, weil die Farben oxidieren über ein paar Jahrhunderte. Und dann das zu imitieren, wieder an das heranzukommen, das ist nicht so einfach. Aber ich habe eine grosse Erfahrung im Bereich von älteren Werken, so Barock oder noch älter. Das sind zum Beispiel jetzt zwei Barockbilder. Ich habe sie schon mal gereinigt. Dann, was ich jetzt noch machen muss, sie sehen da, muss ganze Gesichter ersetzen zum Teil. Ich muss da ein bisschen etwas rausholen, ein bisschen markanter machen, also das Ohr zum Beispiel muss ich nachfahren. Ja, und eben da vor allem da die Häuser zum Teil. Dann sehen Sie da alte Retuschen, die kommen natürlich sehr gut raus, wenn Sie da alles weggenommen haben. Das wird eben mit der Zeit auch geil und dunkelt nach die Farbe. Das ist schon jene Mal restauriert worden. Das ist nicht, ich bin nicht der Erste, der da sitzt. Da zum Beispiel habe ich ein altes Wappen rausgeholt. Ein altes Bischofswappen, das mal übermalt war. Also der Neubesitzer hat dann gedacht, ja, das brauche ich nicht und hat drüber gemalt. Und dann ich habe das wieder rausgefunden, wieder rausgeholt. Also das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass ich auch Unterschriften wieder gefunden habe. Das ist toll. Das mache ich auch eine Freude dem Kunden. Wenn der plötzlich sieht, wo das herkommt, das ist ein wichtiger Hinweis, oder? Dann wäre natürlich eine Unterschrift für euch und sowieso. Ich meine, das ist das Bild gerade so einiges mehr wert. Und wichtig ist, dass ich so schaffe, dass der nächste Restaurator meine Sachen wieder wegnehmen kann. Also ich muss es auf ein Minimum reduzieren, es muss reversibel sein. Weil das ist für mich zum Beispiel sehr ärgerlich, wenn ich ein Bild habe und dann hat ein Restaurator das Finger gehabt, der hat einen Fusch abgeladen. Das ist dann für mich auch wieder schwierig, das dann so zu behandeln, dass man noch etwas Gutes wieder daraus machen kann. Oder? Es gibt natürlich verschiedene Restaurierungs- Vorgehensweise. Es gibt natürlich auch Restaurierungstechniken, wo sie wirklich nur bei ganz bekannten Bildern vielleicht nur einen Teil einfärben, dass man es sieht, ja, da ist weg und so weiter. Aber meine Kunden, die werden einfach schöne Bilder wieder an der Wand haben und die werden es natürlich möglichst wieder so haben, wie es vielleicht mal ausgesehen hat.
Ob 1:1 restaurieren oder beim Nachmalen nur fein andeuten, man muss das Original nachempfinden, die Farbe, den Stil brechen. Gleich ist es auch beim Kopieren. An der Wand hängt eine Kopie von einem Bild von 1911 vom deutschen Expressionist Frank Marc. Ein blauer Fuchs auf einem Waldboden in allen Farben. Was muss man denn beim legalen Kopieren oder was müsste man beim illegalen Fälschen besonders beachten?
Es ist natürlich von Vorteil, wenn man vor Ort mal anschauen geht, oder? Wenn man die Möglichkeit hat, das ist natürlich super, oder? Und dann weiss man, wie hat es zum Beispiel Struktur auf dem Bild, wie hat er geschafft. Man muss natürlich schon ein gutes Auge haben. Das ist natürlich nicht Millimeter genau kopiert, das können sie gar nicht. Und dann, ich bin ja nicht der Franz Marc, also kann ich nicht wie der Franz Marc arbeiten. Ich arbeite trotzdem so wie ich, oder? Ich lebe natürlich in einer anderen Zeit wie der Franz Marc. Ich lebe auch in einer anderen Zeit wie Rembrandt oder so. Und darum, das nachzuvollziehen und so zu arbeiten, ist natürlich schon mal schwierig, oder? Also ich kann es eigentlich nur vortäuschen, dass es das ist, oder? Ich muss vielleicht ein bisschen üben auf einem anderen Blatt. Da tun die meisten Fälscher und Kopisten daran scheitern, dass der Strich zu steif aussieht zum Beispiel. Das darf ja nicht verkrampft wirken. Das muss ja eine Lockerheit auch sein, oder? Also es ist eine Balance zwischen Lockerheit und konzentriertem Arbeiten. Und das ist eben das, was noch schwierig ist. Und er tut natürlich auch Übermalungen machen. Also zum Beispiel gefällt ihm jetzt nicht der Baum nicht, dann tut er irgendeinen Baum wieder übermalen und so weiter. Und das sind natürlich dann so die Gags, wo dann auch einer, der etwas Kriminelles macht, auch darauf hineingeht. Weil manchmal weiss man das. Man weiss zum Beispiel manchmal, ja, der Maler hat da das und dies und jenes gemacht oder die und die Fehler und so weiter. Und dann muss er die Fehler natürlich mitmachen. Ein Fälscher tut in der Regel Motiv dann selber wählen. Er sucht sich irgendeinen Maler aus, was weiß ich, vielleicht einen Van Gogh. Und dann tut er etwas, dann schaut er, was hat er für ein Motiv gehabt. Und dann entdeckt er natürlich das Motiv, wo noch niemand kennt. Oder er hat das natürlich den berühmten Dachbodenfund. Und dann wird natürlich da vielleicht noch ein Kläuberli, ein Siegel drauf gemacht. Dann hat man vielleicht noch einen Experte, der irgendwie ein gefälschtes Gutachten aufstellt. Und dann versucht man halt, das an den Mann zu bringen. Nimmt alte Keilräume, alte Leinwand, malt auf alte Leinwand drauf, schleift alles ab, die Farbe der alten Bilder. Nimmt man zum Beispiel Leinwand aus dem 19. Jahrhundert, schleift sie ab und dann malt man etwas Neues drauf. Das ist ein immenser Aufwand, aber wenn sie natürlich ein paar Millionen mit verdienen, ist das nicht so schlimm. Aber es ist, also ich habe Bücher von Kunstfälschern, zum Beispiel Eric Hepburn, ist einer der bekanntesten, der hängt vermutlich in der National Gallery in London ein Vermeer von ihm. Also es kommt in seinem Buch, kommt das so durch, dass der vermutlich, und ich habe den angeschaut, sieht hervorragend aus. Und der hat beim Restaurator gelehrt und hat natürlich alte Materialien, da fängt es auch mit Staub an. Zum Beispiel heute gibt es Händler, die wollen möglichst dann nichts restaurieren. Wenn sie einen bekannten Maler haben, dann wollen sie möglichst, dass der Staub hinten drauf bleibt. Ja, nichts daran restaurieren, gerade weitergeben und so weiter. Oder dann muss der Kunde dann einen Restaurator suchen. Weil das ist dann ein angeblicher Echtheitsbeweis, wenn hinten eine Staubschicht drauf ist, Farbe fast abblättert.
Und darum richtig alt und eben echt aussieht. Der Joachim Wittke kennt ein paar berühmte Fälscherfälle. Zum Beispiel mit dem Michelangelo, einem italienischen Maler und Bildhauer.
Der Michelangelo, der hatte einen Lehrmeister gehabt, den Girandaio. Und der Michelangelo, der hat seine Zeichnungen so gut gefunden. Jetzt hat er seine Zeichnungen nachgemacht, hat seine Originale aus der Schublade genommen, bis ich daheim gelagert. Jetzt hat er dann dummerweise ein bisschen umgeblöfft bei seinen Kollegen, dann ist das rausgekommen. Am Schluss hat der Meister nicht einmal mehr gewusst, welches von ihm ist und welches vom Michelangelo. Das ist jetzt so ein Beispiel. Dann hätte er zum Beispiel eine Skulptur hätte fälschen müssen für für den Medici. Und der hat es dann irgendeinem Fürst untergejubelt. Der hat eine berühmte klassische Altertumfigur, Venus von irgendetwas, weiß nicht mehr genau, nachgemacht, hat sie in Xüre die Erde geleitet und dann haben sie es dem anderen angetrillt und das hat dann halb Florenz hat dann gelacht über den Trottel, der das gekauft hat. Das war damals lustig gewesen. Das Einzige, was sie damals nicht haben machen dürfen, das wäre Münzenfälschen. Also das war Todesstrafe drauf. Aber Bilderfälschen, kein Problem.
Auch ein Fälscher war der berühmte französische Impressionist und Landschaftsmaler Jean-Baptiste Camille Corot aus dem 19. Jahrhundert.
Der hat seinen Künstlerkollegen geholfen. Also wenn einer kein Geld verdient hat, hat er Corot vorne drauf geschrieben, wenn der andere fertig war. Dann hat er zum Teil von Restauratoren seine Bilder verkaufsfertig machen lassen. Also der hat dann so viel produziert, dass er gesagt hat, ja gut, ich muss dann noch, machst du mir dann noch den Schluss dahinter, das wäre noch gut da auf dieser Landschaft und mach du das noch rasch.
Und einmal ist ein Maler auch regelrecht aufs Felsen aufgeklopft worden, der Lothar Malskat im 20. Jahrhundert.
Der hat mit dem Restaurator zusammengearbeitet, die haben so zum Teil Fresko restauriert. Und dann sind sie mal auch in einer frühchristlichen Kirche gewesen. Und dann hat der Restaurator angefangen zu reinigen. Und es sind dann so viele Übermalungen neueren Datums weggekommen, dass nachher das halbe Bild weg war. Jetzt hat er dem Malskat gesagt, schau, jetzt machst du da ein schönes frühchristliches Werk draus. Hat er gemacht, hat einwandfrei ausgesehen. Ist schon lange als relativ original durchgegangen. Bis da mal einer herausgefunden hat, dass da Truthähne auf dem Bild sind. Und dann haben sie festgestellt, dass erst 300 Jahre später sind Truthähne überhaupt auftaucht in Europa. Oder? Und dann sind dann so die Sachen. Oder? Das hat dann lange niemand gemerkt. Und der hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg als Fälscher geschafft und gutes Geld gemacht, bis er dann natürlich entdeckt worden ist.
Das sind typische Geschichten aus der Welt der hehren Kunst, wie auch die vom 54-jährigen Holländer Robert Driessen, der über 1000 Skulpturen vom Schweizer Bildhauer Alberto Giacometti gefälscht hat, die dünnen, weltberühmten Bronzefiguren. Zwei von seinen Komplizen sitzen in Deutschland im Gefängnis. Er ist noch rechtzeitig ab. Statt im Gefängnis sitzt er heute weit weg in Thailand. Er ist Besitzer von einem Kaffee, ganz nahe am Wasser, aber ganz weit weg von Europa. Wie ist es mit den alten Meistern in der Malerei? Mit dem Rembrandt, dem Rubens, dem Tizian und so weiter. Die haben ja gewisse Bilder nur zum Teil selber gemalt. Den Rest haben dann ihre Schüler gemalt. Das ist Thema in der Kunstgeschichte und Teil der Forschung, sagt Thomas Schmutz, der Kurator vom Aargauer Kunsthaus.
Die Kunstgeschichte hat hier verschiedene Ansätze. Das eine ist, dass man heute natürlich technologische Möglichkeiten hat, zum Teil genau bei Gemälde herauszufinden, was könnte oder ist tatsächlich die Hand vom Meister und was ist die Hand von Assistenten. Auf der anderen Seite hat man Kennerschaft. Kennerschaft, die insbesondere auch im 18. Jahrhundert entstanden ist, wo man eigentlich über das Auge, über das Kennen von der Kunstgeschichte kann sehen, wie viel ist noch der Meister, wie viel ist allenfalls der Lehrling, der Assistent oder auch der zukünftige Meister. Und am Schluss ist es dann auch ein Abschätzen eigentlich von denen, wie viel hat wer gemacht, um allenfalls zu sagen, ja, das ist eigentlich wirklich noch ein Rembrandt, das ist ein Rubens oder nein, das ist mir jetzt wirklich viel mehr schon beim Assistenten. Es ist aber tatsächlich immer üblich gewesen, dass der Meister seine Unterschrift dann darunter setzt und dass es das Werk auch gilt.
Hat der Meister seine Unterschrift unter das Bild gesetzt, schwupps, ist das Bild gerade viel mehr wert gewesen. Das Phänomen mit dem berühmten Namen gilt bis heute.
Das ist ganz klar relevant, dass die klassische Moderne in der Malerei natürlich den Künstler auch zum Ausstellungskünstler gemacht hat. Es ist wirklich der Meister, der es mit der eigenen Hand angelenkt hat. Insbesondere wenn er nicht mehr lebt, ist das umso wichtiger. Und das Mythische vom grossen Meister, vom Star, vom Genie, der das beriert hat, das geht natürlich verloren, wenn man das beweisen kann, dass das gar nicht der Fall gewesen ist.
Schon der Wolfgang Lemmle, der deutsche Fälscher, der 1992 verurteilt worden ist, hat im Prozess gegen sich auf das hingewiesen und im Interview 1998 davon erzählt.
Wenn man jetzt herginge und es würde 10, nehmen wir mal an, 10 Van Goghs geben, die nicht bekannt sind, und man würde da Müller drunter schreiben, würde diese Ausstellung nicht, und nur Müller drunter schreiben, es wird sich kein Hahn danach umdrehen. Sie würden also nicht millionenhaft gefallen. Gell? Es ist immer nur die Unterschrift, wo manche Leute so begeistern.
SRF 1, Sie hören den Doppelpunkt über das Fälschen in der bildenden Kunst. Ein wichtiger Akteur im Kunsthandel ist, neben dem Maler, der Bilder produziert, der Händler, der Galerist. Grössere Galerien gibt es in der Schweiz nur ein paar wenige. Eine namhafte, wenn nicht sogar die renommierteste Galerie, ist die vom Eberhard Kornfeld. 90 ist er, ein wichtiger Kunsthändler, Auktionator und Sammler und seit bald 70 Jahren im Geschäft. Er ist einer, der sich von einem grossen Namen nicht so schnell beeindrucken lässt. Warum gelingt es Fälscher immer wieder, falsche Bilder in den Kunsthandel zu bringen? Das Interview mit dem Eberhard Kornfeld ist in seinem Büro in der Galerie zu Bern, in einem herrschaftlichen Haus. In seinem Büro, das ist klar, hängen Bilder und stehen Skulpturen auf Sideboards und Gestell. Alles ist selbstverständlich echt. Ausser der kleinen Frauenfigur aus Bronze von Alberto Giacometti. Die ist höchstwahrscheinlich falsch, sagt der Eberhard Kornfeld. In seine Auktionen hier bringt er zwischendurch immer wieder ganz teure Bilder.
Es bewegt sich hinter 6 Millionen. Da kommt in jede zweite oder dritte Auktion kommt das ein wichtiges Werk. Also, das letzte, was wir hatten, war ein kleines Bild vom Gauguin. Und das hat ungefähr 5,2 Millionen gebracht. Und dann früher sind es Bilder von Beckmann und auch einzelne Franzosen. Und dann vor allen Dingen hohe Preise für Chagall.
Eine Galerie kommt ständig Bilder zum Kauf angeboten über. Gibt es denn viele Fälschungen darunter?
Ja, das ist das tägliche Brot. Also alles, was da reingebracht wird, das sind sehr häufig Fälschungen dabei. Wenn man sagt, ein Drittel vom Angebot oder ein Viertel vom Angebot sind von Anfang an klar erkennbare Fälschungen.
Und wer wird gefälscht?
Alle Bekannten natürlich, alle, die grosse Preise machen. Aber ich meine, von den meisten gibt es ja gute Oeuvre-Kataloge, also wo das ganze Oeuvre fassen. Aber es gibt natürlich immer am Rand einen kleinen Prozentsatz von Bildern, die nicht in den Oeuvre-Katalog drin ist. Und dann muss man einfach entscheiden, ist es gut oder ist es schlecht. Man hat auf Anhieb hat man ein gewisses schlechtes Gefühl im Magen. Nicht? Also es ist das Augentraining und die Kenntnisse, wo natürlich, also man muss mit dem Manöver von einem Künstler sehr, sehr vertraut sein. Nicht? Man kann nicht alles abdecken. Also ich meine, ich erkenne Fälschungen von einzelnen Künstlern auf den Anhieb und bei anderen Künstlern ist man eben nicht so vertraut. Und der große, große Kreis von Unsicherheit herrscht mit der ganzen russischen Kunst. Also man hat natürlich über die russische Avantgarde allein schon wegen der Entstehung wegen. Also das ist ja alles in Russland passiert, zum Teil vor der Revolution, der Großteil aber auch nach der Revolution. Und da hat man einfach zu wenig Kontakt gehabt. Nicht? Und die russische Avantgarde ist ja an sich sehr gefragt und bringt dort große Preise und durch natürlich Versuchung wahnsinnig groß da in Russland. Also ich meine, sehr viele Fälschungen aus diesem Kreis kommen heute aus Russland und aus Polen.
Ist ein Werk in einem Werkkatalog aufgeführt, dann hat man schon einiges in der Hand. Aber gerade bei den verschollenen Bildern, die auf irgendeinem Estrich vorkommen, wie man manchmal liest, ist Alarmstufe Rot angesagt. Weiss der Eberhard Kornfeld nicht weiter, dann ist er in ein Netzwerk von internationalen Experten eingebunden und kann recherchieren und eine Expertise ausser Haus machen. Aber auch das ist keine Garantie.
Also es gibt eine alte Regel. Je mehr Papier bei einem Bild ist, desto fälscher ist es. Also Expertise, was heißt Expertise? Was heißt ein Experte? Kann sich jeder als Experte nennen und seine persönliche Meinung ausdrücken. Also wenn eine Expertise bei einem Bild ist, sagt das noch lange nicht, ob es wirklich gut oder falsch ist. Richtig gute, man kennt auch die Experten für die einzelnen Bilder. Und die werden auch in einer Publikation erfasst. Aber es gibt natürlich hunderte sogenannte Experten und die können schreiben, was sie wollen.
Die letzte Sicherheit gibt es nicht im Kunstgeschäft.
Es gibt immer Spezialisten, aber wenn man heute Modigliani nimmt, zum Beispiel, Modigliani, gibt es heute drei Leute, die sich gegenseitig bekämpfen, wo alle drei behaupten, sie seien die einzigen Spezialisten.
Und wer von denen würde sie angehen? Alle drei oder nur einen?
Ja, nein, da hast du natürlich derartige große Unsicherheit, dass man lieber den Finger davon lässt.
Bei Modigliani?
Ja.
Also konkret, jetzt kommt so ein Bild, sie sind unsicher und sie können es nicht ausräumen. Was passiert mit dem Bild?
Dann muss man es in der Katalogisierung derartig erfassen. Also, ich meine, einfach zugeschrieben an, zum Beispiel. Nicht? Aber das ist die gröbste Formulierung. Oder man sagt einfach, es sind gewisse Zweifel da, und man sagt, der andere kennt es, der andere kennt es nicht, und der dritte. Und dann muss sich halt jeder von den Käufern muss die eigene Meinung bilden.
Und Käufer, die kommen dann eben an die Auktionen.
Und dann richtet sich natürlich nach dem, ich meine, man kann keine Wunschauktion machen. Eine Auktion steht sich aus dem zusammen, wo man von dritter Seite bekommt. Also ich sage immer, es sind drei verschiedene Elemente, die eine Auktion beliefern. Es sind unglücklicherweise Todesfälle, es sind manchmal Scheidungen und dann sind natürlich manchmal auch finanzielle Engpässe da. Die verkaufen, sind ja Sammler früher noch gewesen und die werden ersetzt durch die neuen Sammler.
Wer kauft Kunst? Es sind vor allem Sammler, sagt der Kunsthändler Eberhard Kornfeld.
Es gibt zwei verschiedene Sorten Sammler. Es gibt natürlich Sammler, die junge Kunst kaufen, in der stillen Hoffnung die eigene große Entdeckung gemacht. Und dann ist natürlich der große Kreis von der etablierten Kunst, wo man keine Risiken mehr eingeht.
Kaufen mit mehr oder mit weniger Risiko?
Das ist ganz international. Es gibt engagierte Privatsammler. Es gibt auch den Sammler, der nur sammelt in der stillen Hoffnung, dass er das in ein paar Jahren später zu einem höheren Preis verkaufen kann. Ich sage immer, ein ernster Sammler, ein engagierter Sammler, der riskiert wenig. Aber einer, der nur für das Geld anlegen kann und meistens keine große Kenntnis vom Markt hat, der riskiert natürlich, dass er seinen Einsatzpreis später nicht mehr bekommt.
Ist für den Typ Kunde, der Bilder und Skulpturen kauft, der eigene Sammeltrieb der Motor?
Ja, ausgesprochen, ja. Also, ich meine, ich sage das sogar von mir. Also, ich als Schulbub römische Münzen gesammelt, nicht? Und doch immer in Fettipop von jedem Kaiser eine Münze zu haben, von der römischen Kaiser, nicht?
Der Eberhard Kornfeld stellt auch fest, dass an so Auktionen ein richtiges Jagdfieber ausbricht.
Ja, selbstverständlich, natürlich. Ich erlebe es auch mir selber. Gell? Wenn ich irgendwie in einer Auktion irgendetwas finde, was ich unbedingt möchte, ja, wo ich das Gefühl habe, das wird sammlich ergänzen, dann geht man manchmal über seine Grenzen hinweg.
Und es gibt, sagt Eberhard Kornfeld, auch der Typ kommt, wo es ihm vor allem ums Prestige geht, weniger ums Bild.
Es gibt junge Sammler in Amerika, die kein großes persönliches Engagement haben, aber die einfach für die nächste Cocktailparty irgendein neues Conversation Piece buchen. Und dann sind sie natürlich sehr stolz und weisen darauf hin, I bought it for $3 million.
Und gerade für die Kunden zählt der Name fast alles. Der Name ist aber generell wichtig im Kunstbetrieb. Das sagt wie schon der Kunsthauskurator Thomas Schmutz oder der Kunstfälscher Wolfgang Lemmle, auch der Eberhard Kornfeld, der seit fast 70 Jahren im Kunstmarkt drinnen steht.
Die Imagination vom Namen spielt natürlich eine kapitale Rolle. Also wenn es nicht vom Van Gogh wäre, wenn man es nicht kann beweisen, dass es vom Van Gogh ist, dann hätte es plötzlich nur ein Zehntel oder ein Hundertstel vom Preis wert.
Apropos Van Gogh, vor kurzem war eine Meldung in den Medien, dass das Van Gogh Museum in Amsterdam ein Bild für echt erklärt hat, nachdem er es noch 1991 im gleichen Museum als nicht echt angeschaut hat. Dazu hat Eberhard Kornfeld eine eigene Theorie.
Sie müssen natürlich auch überlegen, im Van Gogh Museum gibt es alle 15 bis 20 Jahre einen neuen Direktor. Und jeder Direktor hat natürlich das Gefühl, dass sich der große Hirsch und der große Ketter auf dieser Materie. Jetzt ist der vor 20 oder 25 Jahren ist vielleicht ein bisschen vorsichtiger gewesen. Der hat gesagt, nein, es gibt kein neues Van Gogh-Bild. Und der jetzige Direktor hat natürlich das irgendwie zur Unterstützung von seiner persönlichen Kennerschaft noch plötzlich als echt erklärt.
Der Eberhard Kornfeld steht offen dazu, dass auch er selten mal getauscht worden ist und nicht rechtzeitig gemerkt hat, dass ein Bild oder eine Skulptur eine Fälschung war. Und was ist, wenn einem so eine Fälschung durch die Latte geht?
Ja, dann muss man natürlich den Kopf annehmen, nicht, und das zurückkaufen. Gell? Das ist natürlich der schwierige Fall auch. Also bei uns in den Auktionsbedingungen steht nach dem derzeitigen Stand der Kunstgeschichte. Es kann natürlich immer, es gibt immer Fälle, wo man sagen, wo sehr viel später einmal rauskommt, dass sich um eine Fälschungsaffäre handelt. Aber im Moment, wo man sagen, wo man das Bild verkauft, ist man absolut gutgläubig.
Bis gegen ein Drittel der Bilder, die der Galerie zum Wiederverkauf angeboten werden, entlarven sie in der Galerie als Fälschungen, sagt Eberhard Kornfeld. Was aber passiert mit diesen Fälschungen nachher?
Ja, das ist eine sehr unglückliche Situation in der Schweiz. Also in Frankreich kann man so etwas an Ort und Stelle sofort beschlagnahmen. Das ist eine Anrufe von der Polizei und die Polizei konnte das sicherstellen. In der Schweiz ist es leider nicht so. Also der nimmt das Bild unter den Arm, geht zum Nächsten, der weniger weiß, und der kauft es dann.
Im Estrich von der Galerie Kornfelds Bern haben Eberhard Kornfeld und seine Mitarbeitenden eine kleine Sammlung von falschen Bildern, die in diesen vielen Jahren zusammengekommen sind, wo zum Beispiel enttäuschte Sammler, die selber damit beschissen worden sind, zurückgelassen haben. Die Lea Raffel, eine Mitarbeiterin von der Galerie Kornfeld, zeigt den Weg in Estrich auf zu dieser speziellen Sammlung. Sporadisch gibt es in der Galerie eine Ausstellung mit den falschen Bildern als Anschauungsunterricht. Die Bilder sind alle eingepackt und in Gestell versorgt. Zwei davon können wir rasch anschauen.
Sehen Sie, da haben sich die ganzen Fälschungen angesammelt. Vielleicht mal ein, zwei rausnehmen. Hier hatten wir einen Picasso, wenn Sie ihn sehen. Einen falschen natürlich. Das sollte ein Porträt sein.
Frauenporträt, ja.
Genau. Sollte ein Emil Otto Fries sein. Manchmal sagen die Kunden auch, wir können es behalten, wenn wir es als Anschauungsobjekt benötigen. Ja, genau. Die waren nicht auf dem Markt. Ja.
Auf den ersten Blick sehen die für den Laien gut aus. Man kann sich gut vorstellen, dass die Bilder richtig ausgestellt auf den ersten Blick wie echt aussehen. Der Eberhard Kornfeld und seine rund 10 Angestellten schauen darum dafür, dass die im Estrich oben bleiben. SRF 1, sie hören den Doppelpunkt über das Fälschen in der bildenden Kunst. Eine wichtige Figur im Kunsthandel ist also neben dem Maler oder dem Fälscher und neben dem Galerist auch der Sammler, der Kunst kauft. Der Hans Sutter ist so ein typischer Sammler.
Ich heiße Hans Sutter und wohne bei Steffisburg. Und meine Frau und ich sammeln seit ungefähr 50 Jahren. Wir haben sehr gerne Landschaften, haben aber auch gerne Stillleben und haben Porträts, figürliche Darstellungen vom 20. Jahrhundert. Wir haben angefangen, wir sind beide in Thun aufgewachsen und haben zuerst angefangen, Werke von Thuner Künstlerinnen und Künstler sammeln, die wir persönlich gelernt kennen. Sie sind befreundet worden zum Teil. Dann haben wir geschaut, was uns interessiert im Kanton Bern. Und in den letzten Jahrzehnten sind wir auch ein bisschen schweizerisch geschaut, was uns anspricht. Und so hat es eine Schweizer Sammlung gegeben.
Das Interview mit ihm ist im Höchhaus Steffisburg bei Thun. Das grosse Höchhaus ist aus dem späten Mittelalter und eines der ältesten Häuser in Steffisburg. Im Estrich von dem alten Haus ist ein Ausstellungsraum. Dort ist bis vor ein paar Wochen noch die letzte Ausstellung von Sutters gewesen. Das nächste Jahr gibt es dann die nächste. Sammeln ist für das Sammlerpaar Hans und Marlies Sutter eine grosse Leidenschaft.
Also wir haben, ich darf sagen, alle Bilder gleich gern. Sie sind alles ein bisschen unsere Kinder.
Die Die Bilder geben Ihnen beiden viel, sagt Hans Sutter. Er ist heute 83, von Beruf Dermatolog und hat heute als Pensionierter viel Zeit, die umfangreiche Sammlung zusammen mit seiner Frau zu betreuen.
Wir leben mit unseren Bildern, auch wenn wir sie zum Teil wenig sehen, viel immer natürlich in Depots. Und es ist immer wieder eine grosse Freude, wenn wir eine Ausstellung selber gestalten, konzipieren und gestalten. Es ist einfach, gehört zu unserem Leben. Sie geben uns viel. Ich bin vielfach auch in der Ruhe vor einem Bild lang, tun ich höckle, vielleicht mit Musikbegleitung, und ich schaue es an, es wirkt auf mich, meine Frau geht es gleich, und wir sehen immer wieder Neues drinnen und haben einfach eine grosse Freude, wenn ich da die Bilder schenke. Das Können vom Künstler, von der Künstlerin, wo man kann sehen, was sie alles fertig bringen, technisch und farblich, gestalterisch, das ist immer wieder phänomenal und das ist eben sehr erfreulich.
Angefangen hat das mit dem Bildersammeln schon früh im Leben von diesen beiden.
Meine Frau hat den ersten Ankauf tätiget von ihrem Lehrer, von Gottfried Ritten. Das war im Jahr 1951, wo sie 19-jährig war. Und das war eine grösserformatige Zeichnung von einem Baum, aquarelliert. Und da hat sie für 10 Franken angekauft. Und ich habe später angefangen, nämlich erst mit 31, habe ich als Assistent in Bern im Inselspital, habe ich dann eine Ausstellung von René Oberschonois, vom Lausanner Künstler, besucht in der Kunsthalle Bern. Ich war begeistert von diesem Künstler. Und da habe ich den ersten Ankauf tätigt, eine Lithografie von einem Hochzeitspaar. Meine Frau war zwar nicht so begeistert gewesen, weil das Hochzeitspaar ist nicht fröhlich, sondern schaut ein bisschen grießgrämig rein.
Für den Sammler ist eine Auktion das A und das O.
Man kann zweierlei steigern in den Auktionen. Einerseits ist man im Saal anwesend und da werden ja die Bilder gezeigt und ausgerufen und der Grundpreis wird mal gesagt vom Auktionator und dann geht nachher die Steigerung los. Und die zweite Möglichkeit ist die, dass man telefonisch oder schriftlich kann steigern kann. Ich habe, nachdem ich anfänglich im Saal gesteigert habe, nachher meistens aus der Praxis heraus telefonisch gesteigert. Und das ist noch ganz spannend und interessant. Man kann nämlich bei einer Vorschau im Katalog die Bilder ankreuzeln, die ihm gefallen. Dann kann man das nachher melden am Auktionshaus und dann wird man nachher telefonisch aufgerufen, ungefähr 2-3 Minuten, bevor das Bild in die Auktion kommt. Und nachher geht es los und dann kann man einfach telefonisch mithalten.
Und immer bei Auktionen ist bei Sutters das Jagdfieber ausgebrochen.
Es ist schon so, tatsächlich, ja. Das ist sehr spannend. Also wirklich, das ist fast wie in einem Krimi, kann das manchmal zu hergehen. Und wenn uns das Bild sehr gefallen hat, sehr wichtig war, ist man manchmal schon über die Limite rausgegangen, manchmal beträchtlich über die Limite rausgegangen bei Auktionen, wo man es eigentlich gesetzt hatte. Aber es ist natürlich nachher eine grosse Freude, dass nachher aufgenommen werden konnte, unsere Sammlung.
Entscheiden muss man sich in einer Auktion schnell, sonst ist das Bild weg.
Die Bilder, die wir gekauft haben, waren alles spontane Ankäufe. Sie haben uns müssen angekumpen, sie haben uns müssen sofort gefallen.
Und manche Künstler, manche Künstlerinnen sind Entdeckungen für sie, erzählt Hans Sutter.
Das Bild hier von der Helene Pflugshaupt, der Thuner Künstlerin, die 1894 geboren war in Bern und in Thun gestorben ist 1991. Das heisst «Dunkles Paar am Meer». Es ist ein Ölbild und man sieht hier auf einer gelben Bank ein italienisches Ehepaar sitzen. Sie schauen einander an und haben eine schwarze Kleidung. Er liest die Zeitung und sie tut ein bisschen Gedanken versunken, hat einen schönen roten Schal an. Und hinten dran sieht man das Meer, ein bisschen wellig und noch weiter hinter der Himmel, ein bisschen im Rotton. Und es erinnert sehr an ein Gemälde oder eine Malerei von Eduard Munch. Und tatsächlich, die Künstlerin Helene Pflugshaupt war sehr begeistert gewesen von der Malerei von Munch. Sie ist, wie ich meine, eine der bedeutendsten Expressionistinnen von der Schweiz, ein bisschen verkannt. Sie hat wohl im Hintergrund geblieben, aber wir sind sehr befreundet worden während 25 Jahren mit ihr. Wir haben viel von ihr angekauft, haben sie probiert zu fördern. Es war ein wichtiges Anliegen von meiner Frau und mir, dass wir Künstlerinnen und Künstler, die wir kennt, die wir das Gefühl hatten, sie verdienen es, dass wir sie probiert zu fördern, durch Ankäufe oder die Vermittlung von Ausstellungen.
Suchen, entdecken, sammeln, fördern. All das ist bis heute Antrieb für die leidenschaftlichen Sammler Hans und Marli Sutter. Weil sie beide nicht die weltberühmten alten Meister sammeln, die Millionen kosten, ist die Gefahr, einer Fälschung aufzuhocken, auch nicht gross. Aber einmal ist es halt gleich passiert.
Tatsächlich, ja, auf einer Auktion habe ich in der Vorschau 4 schöne Zeichnungen, Bleistiftzeichnungen von René Auberjonois gesehen. Und die habe ich mir angekreuzelt im Katalog und habe sie dann tatsächlich auch steigern. Und eine Zeichnung, die mir besonders gut gefallen in der Vorschau, war eine Frau in einem Sessel. Eine feine Zeichnung. Und ja, nachher, als ich die abholen konnte, hatte ich sehr Freude gehabt. Aber tatsächlich habe ich, als ich sie genauer angeschaut habe, habe ich irgendwie ein so gutes Gefühl immer gemerkt. Intuitiv habe ich gewusst, warum. Ich gehe hey, zeige die 4 Zeichnungen der Frau. Sie war begeistert gewesen. Und dann schaue ich in einem Katalog, den ich hatte, und fing tatsächlich die Zeichnung. Und dann habe ich der Frau gesagt, das ist ja fantastisch, das ist sogar abgebildet in diesem Katalog. Also ist es eine wesentliche Zeichnung. Dann schauen wir das aber genauer an und dann kommt wieder mein so gutes Gefühl für mich, nämlich gesehen, wenn man es verglichen hat, tatsächlich hat es gewisse Abweichungen gehabt, im Strich. Es ist also so, dass der Fälscher hat, aus dem Katalog, muss ich sagen, denn es ist 1:1, hat das kopiert und nachher hat er farblich das vermindert, dass die Zeichnung nur noch ganz diskret sichtbar war. Und dann hat er den Bleistift genommen und ist dann den Strichen nachgegangen. Aber eben nicht so spontan und souverän, wie es der Ober schon noch gemacht hat, sondern es ist so ein bisschen mühsam, hat er nachgezogen. Und darum sieht man nachher, wenn man genau schaut, verschiedene Stellen, die eben nicht genau sind, ein bisschen gröber zeichnet, die Augen, die Nase zum Beispiel, ist gröber dargestellt, als der Ober schon noch gemacht hat. Und so ist klar, es ist eine Fälschung. Aber der Auktionator hat das selber nicht gemerkt und offenbar die Besitzer von diesen Zeichnungen haben das auch nicht gewusst, dass sie eben eine Fälschung hatten, aber ich konnte es nachweisen. Und der beste Auberjonois-Kenner, der Dr. Hugo Wagner, früherer Direktor vom Kunstmuseum Thun, der publiziert hat über Auberjonois, ich habe ihm die 4 Zeichnungen gezeigt und er hat dann bestätigt, das ist eindeutige Fälschung. Die 3 anderen Zeichnungen, die wir dann noch gesteigert haben, das waren Originalzeichnungen gewesen. Es muss echt sein. Jedes Bild, das gefälscht ist, das gehört nicht die gleiche Ausstrahlung wie ein Originalbild. Und ich kann verstehen, dass das vielleicht der Fall sein kann bei sehr guten Fälschungen, dass man kann lange meinen, das ist ein Originalbild, aber es ist lange nicht das Gleiche. Und jedes Originalbild, das lebt, das ist der Künstler selber, der dahinter ist. Mit seinem Geistigen, mit seinem Seelischen, mit seiner Technik, mit seiner Erfahrung, mit seinem grossen Können. Und das wirkt sich aus.
Fälscher gelingt es immer wieder, Bilder in die Kunstmärkte hineinzubringen. Einer der grössten Skandale überhaupt, den man zu Europa entdeckt hat, ist der Fall Beltracchi. Vor 3 Jahren ist er zu Deutschland aufgeflogen. Ein neues Buch zeichnet den Fälscher-Krimi nach. Es heisst «Falsche Bilder, echtes Geld» und geschrieben haben es die beiden Kulturjournalisten Stefan Koldehoff von Köln und Tobias Thiem von Berlin. Es ist unglaublich lang gegangen, bis man den Fälscher verwünscht hat, ein paar Jahrzehnte lang, sagt der Tobias Thiem, der in Berlin bei der Zeit arbeitet.
Das war ein Mann, Wolfgang Beltracchi, und der hat über 35 Jahre Bilder gemalt, die angeblich von Léger oder Derain oder Max Pechstein oder Max Ernst stammten. Und die hat er alle selber zu Hause gemalt und sie dann mit Hilfe von 2 Komplizen auf den internationalen Kunstmarkt gebracht und dort für viele Millionen insgesamt verkaufen können.
Der Fälscher Wolfgang Beltracchi ist zu 6 Jahren Haft verurteilt worden, seine Frau zu 4 Jahren und ein Komplize zu 5 Jahren. Ausplaudert hat er natürlich nicht, wo überall all seine Fälschungen hergekommen sind. Und konfiszieren hat die Polizei auch nur einen Teil können.
Ja, der Wolfgang Beltracchi, der hat in dem Prozess, der gegen ihn geführt wurde und der mit einem Deal endete, hat er nur 14 Fälschungen zugegeben. Man weiß aber, dass er viele, viele Dutzende Bilder mehr gefälscht hat, die da draußen noch immer in großen Museen überall auf der Welt hängen oder in Privatsammlungen. die vielleicht auch morgen wieder auf irgendeiner Auktion landen und noch unentdeckt sind.
Der Fall Beltracchi ist Schulbeispiel dafür, wie Fälschen im Kunstmarkt funktioniert, sagt der Kulturjournalist Tobias Thiem.
Also ein Fälscher muss natürlich erstmal ganz gut malen können. Der Wolfgang Beltracchi selbst ist kein großer Künstler, aber er hat das Malen gelernt. Sein Vater war Kirchenmaler und er hat sich dann nach einem abgebrochenen Kunststudium als Restaurator beschäftigt. Also er kannte sich aus mit alten Bildern und wie die aussehen und wie die gemalt sind. Und dann hat er irgendwann eben angefangen, selbst alte Bilder zu malen, vorgeblich alte Bilder. Er hat sich alte Leinwände besorgt und alte Holzrahmen und auch möglichst die richtigen alten Farben gesucht. Und dann hat er Bilder gemalt, wo man wusste, der Künstler Max Pechstein hat mal so ein Gemälde gemalt, aber das ist jetzt vielleicht verschollen. Die sind irgendwie verschwunden im Zweiten Weltkrieg oder so. Und dann hat er dieses Bild selbst neu gemalt. Oder er hat Künstler wie Max Ernst, die haben in Serien gearbeitet. Max Ernst hat viele Waldbilder gemalt. Da hat Wolfgang Beltracchi dann noch zwei Waldbilder dazu gemalt. Er hat dann aber noch, und das ist das Geschickte an seiner Strategie gewesen, er hat diesen Bildern, die er da auf alten Leinwänden gemalt hatte, auch noch eine Provenienz, eine lange Geschichte dazu gegeben. Er hat auf die Rückseiten der Gemälde hatte Aufkleber geklebt und die hatte er selbst auch gefälscht. Das waren Sammlungsaufkleber etwa des Galeristen Alfred Flechtheim, einer der wichtigsten Galeristen aus den 20er Jahren in Deutschland. Oder er hat eine Sammlung Jägers erfunden. Das war der Großvater seiner Frau. Der soll angeblich eben viele dieser Bilder in den 20er, 30er Jahren gekauft haben. Er hat also mit dieser Geschichte die Kunstexperten und die Auktionshäuser und Galeristen überzeugt, dass die Bilder wirklich alt sind.
Für all die gefälschten Werke der Freibrief war, ist amix die Expertise.
Der Kunstmarkt funktioniert so, dass es für die meisten Künstler einen Experten gibt oder eine Expertin, die eben darüber entscheiden, ob das Bild echt oder falsch ist. Und wenn man dann die Expertise von dem jeweiligen Experten hat, dann gab es bisher eigentlich keinen Zweifel an der Echtheit eines solchen Gemäldes.
Und darum auch sind die Akteure im Kunsthandel auf ihn reingefallen. Der Wolfgang Beltracchi war ein Profi als Fälscher und gierig aufs grosse Geld.
Bei Beltracchi war es, glaube ich, die Gier nach Geld. Soweit ich das beurteilen kann, wenn man mit alten Freunden oder Geschäftspartnern von Wolfgang Beltracchi spricht, dann erzählen die einem, dass er immer gerne viel Geld haben wollte. Er wollte immer viel Geld ausgeben, führte gerne ein luxuriöses Leben, wohnte in den besten Hotels und dafür braucht er eben viel Geld und das lässt sich mit dem Fälschen von Kunst verdienen. Denn der Kunstmarkt an sich, auf dem sind Gewinnmargen möglich wie sonst nur im Waffen- oder Drogenhandel, das sagen Polizisten, nicht, das sage nicht ich. Und das hat Wolfgang Beltracchi gefallen, diese Gewinne, die dort möglich waren.
Am Schluss ist er über einen ganzen kleinen Fehler gestolpert.
Der Fälscher versucht, alte Farben zu bekommen, die es schon zum Zeitpunkt gab, an dem das Bild entstanden sein soll. Die unterscheiden sich teilweise von den heutigen Farben. Und Wolfgang Beltracchi hat sich auch auf die Suche nach solchen Farben gemacht. Er ist auf Flohmärkte gegangen, sagte er im Gerichtsverfahren in Köln, und hat dort alte Farbtuben gekauft oder bei Antiquitätenhändlern. Er hat dann aber doch auch mal eine falsche Tube erwischt wohl, denn in seinen Bildern fanden sich Weißpigmente und Blaupigmente, die es in den 20er, 30er Jahren noch gar nicht gab, die erst später erfunden wurden bzw. industriell erst später hergestellt wurden.
Der Fall Beltracchi ist juristisch abgeschlossen. Im Kunsthandel gibt es aber vermutlich noch einige Fälschungen von Wolfgang Beltracchi. Vielleicht auch von Wolfgang Lemmle, der in den 80er Jahren aktiv war. Und auch noch von einigen anderen. Aber auch sonst wird es auch in Zukunft neue Fälscher und Fälschungen geben. Wenn man sieht, welche Rollen im Kunsthandel verteilt sind und welche Beweggründe dahinterstehen. Es gibt Fälscher, die so gut fälschen, dass sie alle damit bescheissen können. Händler, Käufer und Experten. Es gibt immer wieder Händler, die bereit sind, Bilder zu verkaufen, wo nicht bis ins Letzte klar ist, ob sie wirklich echt sind und die Werke auch nicht entsprechend deklarieren, so wie das zum Beispiel der Eberhard Kornfeld oder andere seriöse Galeristen machen. Weil der Kunsthandel halt immer wieder frische Ware braucht. Es gibt Käufer, die aus lauter Begeisterung für ein bestimmtes Bild, aus dem Sammelfieber und aus dem Jagdfieber heraus, sogar auch den Werk kaufen, wenn die Quelle und das Echte von diesen Werken nicht ganz klar ist. Weil ihnen vielleicht auch das Prestige von so einem Kauf ganz wichtig ist, können sie sagen, dass sie wichtige Bilder ihrer Sammlung haben. Oder weil sie Bilder kaufen als Wertanlage. Es gibt Experten, die bei Falschbildern positive Expertise schreiben, weil sie den Fälscher auf den Leim gehen. Oder zwar nicht hundertprozentig sicher sind, vielleicht aber aus der Begeisterung heraus, dass ein bestimmtes Bild scheint, wieder auftaucht ist, auf irgendeinem Estrich entdeckt worden ist, bei den Expertisen ein Auge zudrücken. Dass es auch in Zukunft falsche Bilder gibt, findet auch der Kulturjournalist Tobias Thiem.
Ich habe den Eindruck, dass es auch in Zukunft Fälscher geben wird und dass die auch in Zukunft Erfolg haben werden. Denn der Kunstmarkt, der hat gar keine Lust, sich zu stark zu regulieren. Der will gar nicht so viele Sicherungen einbauen in sein Geschäft, sonst würde er nicht mehr so gut funktionieren. Sonst könnten da nicht mehr die Millionen aus unklaren Quellen irgendwie umgesetzt werden. Und deswegen wird es auch in Zukunft Fälscher geben, die aus den Fehlern von Wolfgang Beltracchi gelernt haben, die dann wirklich nur noch alte Farben benutzen und die vielleicht vorher selber in Labors untersuchen lassen und nur noch alte Leinwände und Rahmen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass auch in Zukunft wir über Fälschungsfälle reden werden.
Und warum es vor allem immer wieder gelingt, Fälschungen in Kunsthandel zu schleusen, bringt der Restaurator und Kopist Joachim Wittke so auf den Punkt.
Derjenige, der es kaufen will, der will es unbedingt. Es ist irgendein berühmtes Bild, er hat es dann bei sich daheim. Der, der es verkauft, ist auch gierig, der will unbedingt Geld haben. Es ist Gier, der Hauptpunkt.
Geldgier sieht auch der Kunsthändler Eberhard Kornfeld von Bern als wichtigen Grund.
Ja, und der sucht Geld zu verdienen natürlich. Also ich meine, das ist eine gewisse Geldgier. Also ich meine, jeder Fälscher macht Bilder, damit er Geld verdient damit. Wie der Käufer auch, ja, die, das ist so frei nach dem Motto, ja, es günstig können wir kaufen. Und wenn er irgendetwas unbedingt will und es plötzlich auf dem Markt auftaucht, dann greift er halt zu und macht vorher nicht die nötigen Abklärungen.
Der Kunstmarkt mit seinen Akteuren ist eine Welt auf internationalem Parkett, voller Diskretion und vom Wunschstreben, unbedingt etwas zu besitzen. Das ist der ideale Nährboden, auch für die Kunstfälscher vom morgen.
Das war der Doppelpunkt «Fälschen in der bildenden Kunst» von Jürg Oehninger. Die Sendung die könnt ihr nachhören oder als Podcast abladen via srf1.ch. Dazu einfach auf unsere Internetseite kommen und ganz oben rechts im Suchfeld «Doppelpunkt» eingeben, anklicken und die entsprechende Sendung auswählen. srf1.ch.
SRF 1 Doppelpunkt.
Und noch
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.